Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, haben wir gerade gebetet. Und der Vers 4 soll der Leitvers für diese Predigt sein. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürcht ich kein Unglück. Nun bin ich bereit, spontan was umzustellen, weil Ihr Gemeindepfarrer mir gesagt hat, man soll mehr Persönliches von sich erzählen. Und Sie wären enttäuscht, wenn das nicht der Fall wäre. Deshalb überlege ich jetzt, was ich Persönliches sagen kann. Ich habe schon gesagt, ich komme eigentlich aus Berlin-Pankow, aber war dann 22 Jahre durch viele Umwege, zweiten Bildungsweg und ähnliche Dinge Pfarrer in der damals noch selbstständigen Görlitzer Landeskirche, weil in Berlin wollten sie keine Pfarrer mehr haben. Jetzt suchen sie wieder welche in Berlin-Brandenburg und da war ich dort. Und da gibt's 30 Kilometer von Görlitz entfernt Herrenhut, das kennen Sie bestimmt. Das ist eine weltweite Ausstrahlung durch die Sterne, aber auch durch die Mission, durch eine große Diakonie, was sie gemacht haben. Und da gibt es die Regel in der Herrenhuter Tradition, die auch meine Dörfer prägte, dass bei Beerdigungsansprachen nichts Persönliches gesagt werden darf. Die Menschen haben vorher ihren Lebenslauf verfasst, der wird dann vom Pfarrer verlesen, getrennt in dem Trauergottesdienst oder von jemand anders. Und dann kommt die Predigt mit nichts Persönlichem, weil das Wort Gottes im Mittelpunkt stehen soll. Und ich habe etwas Persönliches in meiner Predigt drin, aber nicht so viel, wenn Sie verzeihen, dass es das Wort Gottes überlagert. Und auch nicht die Gegenwart, die uns ja in verschiedenen, wenn wir die verschiedenen Diktaturen dieser Welt betrachten, bedrücken mag. Aus meiner Vergangenheit betrachte ich die Gegenwart, aber vor allem aus meinem Glauben heraus. Das ist das, was mich geprägt hat. Und manches denkt man, da werde ich unrechtmäßig mit bezeichnet. Ich komme ja aus Pankow und als ich später mich mit der Geschichte ein bisschen beschäftigte, musste ich lesen, dass in den Westdeutschen Zeitungen nach dem 13. August 1961 stand, Pankow baut die Mauer. Da war ich total sauer, weil ich dachte, ja, damit haben wir ja nun wirklich gar nichts zu tun. Aber da wohnte das Politbüro der SED in so einem Villenviertel, was die Rote Armee 1945 requirierte und absperrte. Die wohnten dort. Allerdings nur bis 1957. Dann zogen sie nach Wandlitz in den Wald. Was den Grund darin hatte, dass 1956 der Aufstand in Ungarn war. Und in Budapest, da wohnten die Politbüromitglieder alle im Zentrum. Und da ist es manchen teilweise sehr schlecht ergangen. Da haben das Politbüro gesagt, dann ziehen wir lieber in den Wald nach Wandlitz. Aber deshalb Pankow baut die Mauer, eine unrechtmäßige Adressierung an mich. Ich habe vorhin Frau Lenge, Sie gefragt, ob Sie diesen Witz kennt. Ich weiß nicht, ob ich den hier erzählen darf zu diesem ernsten Anlass. Und ich habe gedacht, wenn Sie das schon so lange machen, da haben Sie den schon tausendmal gehört. Das habe ich mir vorgenommen, das nicht zu sagen. Aber wenn Sie ihn schon gehört haben, dann entschuldigen Sie bitte. Aber als diese große Ausreisewelle war und Gießen in diesem Lager so überfüllt war, dann erzählte man sich bei uns den Witz, warum Erich Honecker aus seinem Büro alle Topfpflanzen verbannt hat, weil er das Wort Gießen nicht mehr hören konnte. Ich weiß nicht, ob Sie das den kannten Sie schon, oder? Oder nicht? Ja, jedenfalls, das ist sozusagen auch unsere Geschichte. Ich habe leider eben doch auch einen wenig ernsten Blick auf die Gegenwart, wenn Sie gestatten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürcht ich kein Unglück. Es ist 1988 zuerst auf Hebräisch in Israel und 1991 in Englisch ein Buch erschienen mit diesem Titel, Fear No Evil auf Englisch. Und so übersetzt, ich fürchte oder fürchte nicht das Böse. Dieses Buch hat Nathan Sharansky geschrieben. Nathan Sharansky hat ab 1977 als Dissident Schlimmes erlebt in sowjetischen Straflagern, die es schon zu Stalins Zeiten gab. Nathan Scharansky, 9 Jahre war er in diesen Lagern unter schrecklichsten Bedingungen. Und ich komme noch darauf, dieser Vers gab ihm Kraft und gab ihm Glauben. Wie kommt es dazu? 1977 wird er zu 13 Jahren Haft wegen Hochverrats und Spionage verurteilt. 1986 spektakulär, Sie kennen diese Bilder vom Agentenaustausch, über die Glienicker Brücke ausgetauscht, die zwischen West-Berlin und Potsdam da über die Havel geht. Das haben die absichtlich gemacht und haben auch welche freigelassen, russische Spione aus amerikanischen Gefängnissen, um zu sagen, der war eben ein Agent und Spion, was er nicht war. Und deshalb ist das sozusagen über diese Brücke geschehen. Nathan Scharansky, dieses Wort gab ihm so viel Kraft, fürchte das Böse nicht. Er ist einer der Gründer der Moskauer Helsinki-Gruppe, die sich 1975 nach dem Abschluss der KSZE-Schlussakte gründete. 1977, wie gesagt, schon verurteilt. Und in seinem Buch schreibt er über seine Gedanken in der Gefangenschaft, als er dann in Israel schon war. Egal, was Sie tun, Sie können mich nicht erniedrigen. Sie können mir meine Freiheit nicht nehmen, Sie können mich nur töten. Ich habe mich damals nicht als religiös verstanden, aber ich fand im Gefängnis heraus, dass das physische Überleben nicht das Wichtigste ist. Ich fand in der Gefängnisbibliothek Werke von Sokrates, der sich bekanntlich lieber töten ließ, als Kompromisse zu machen. So habe ich dann doch noch ein enges Verhältnis zu Gott entwickelt. Das Gefängnis ist dafür ein guter Ort. In einem dieser Lager fand sich nach dessen freiwilliger Rückkehr 2021 Alexej Nawalny wieder. Er bekam in der Haft Scharanskys Buch in die Hände und konnte für ihn einen Brief über seine Frau aus dem Lager schmuggeln. Der Brief beginnt: Liebster Nathan, ich schreibe Ihnen als Leser. Ich habe gerade Ihr Buch Fear No Evil gelesen. Ich möchte Ihnen für dieses Buch danken, denn es hat mir sehr geholfen und hilft mir weiterhin. Ein großes Interview vor jetzt genau einem Jahr im Zeitmagazin. Daher habe ich diese Geschichte und dann auch das Buch gelesen, genau vor einem Jahr. Der 77-jährige Scharansky schreibt über seinen Briefwechsel mit dem ermordeten Alexej Nawalny. Und das hat mich sehr erschüttert. Wie kann es sein, dass die Bibel gerade mit so einem Psalm, der schon so oft gebetet, ja von mir auch so oft gebetet, bei Trauerfeiern so oft gewünscht, vielleicht ein wenig abgebetet, runtergebetet, automatisiert im Kopf ist. Wie kann es sein, dass so ein Psalm, dieses Wort, durch eine deutsche Wochenzeitung mich wieder so erschüttert? Und dass die Bibel mich so wieder anspricht durch dieses Wort, durch dieses Interview von vor einem Jahr. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So ist ja bei mir nicht jeder Tag, nicht jede Stunde. Manchmal bin ich traurig und niedergeschlagen und doch sprach dieses Interview, diese Zuversicht und diesen Zitaten aus dem Briefwechsel von zwei so mutigen Menschen, die sicherlich Ausnahmeerscheinungen sind, nicht ganz besonders an. Die Diktatoren werden nicht siegen, sagen sie in unsere Gegenwart, wenn auch ihre Gewalt so zuzunehmen scheint. Aber sie werden nicht siegen. Ich fürchte kein Unglück. Der Herr, mein Gott, ist bei mir. Sein Stecken und Stab trösten mich. Das will ich versuchen, dies mir immer wieder neu sagen zu lassen. Altbekannte Worte Gottes können neu zu uns sprechen. Da ist etwas über mir, was mir keine irdische Gewalt nehmen kann. Ich bin ein gewolltes Geschöpf Gottes. und wie Nathan Scharansky in diesem seinem Buch Fürchte nicht das Böse schrieb: Ich habe überlebt, weil ich wusste, ich habe Recht und ihr Unrecht, ihr seid das Böse. Das Recht, das so oft mit Füßen getreten wurde, von dem aber immer wieder auch gewusst und bekannt und geglaubt wurde, dass es von außen auf uns zukommt. Von Natur aus, sagen manche, wir sagen, weil wir Gottes Ebenbild sind. Und deshalb haben wir Rechte, Menschenrechte, die der Staat dem Menschen nicht zuteilen und auch nicht nehmen kann. Wie die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung es so feierlich festgehalten hat und es immer wieder zitiert ist und es hoffentlich auch in den USA immer wieder in diesen Tagen gelesen wird. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen und unveräußerlichen Rechten begabt wurden. Worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Wir denken heute an 35 Jahre deutsche Einheit und im Rückblick für die, die sich noch sehr bewusst erinnern können, waren die 70er und 80er Jahre in der DDR natürlich nicht so schrecklich wie dort die 50er Jahre oder wie diese ganze sowjetische Gulag- und Lagerzeit. Leider jetzt auch die russische. Aber sie kommt uns heute, diese Zeit, eben mit neuem Schrecken wieder so nahe. Warum tun Menschen so etwas dann wiederum auf der anderen Seite, dass sie freiwillig zurückkehren in die Diktatur und ihr Leben riskieren? Scharansky sagt zu Nawalnys Rückkehr in diesem Zeitinterview: Nawalnys Botschaft war, ich habe keine Angst. Ihr braucht auch keine zu haben. Um diese Botschaft an alle Russen zu senden, ist er zurückgegangen. Er hat jetzt einen bedeutenden Platz in der russischen Geschichte. Viele Leute verstehen nicht, was moralische Klarheit und Mut bewirken können. Freiwillige Rückkehr, Märtyrertum in den Tod. Wir haben noch andere Beispiele, die mir dann so eingefallen sind. Bonhoeffers Rückkehr aus New York im Sommer 1939, obwohl er durch seine berühmten verwandtschaftlichen Verhältnisse wusste, dass der Krieg beschlossene Sache ist. Ein aktuelles Beispiel: Maria Kalesnikava, die mutige weißrussische Bürgerrechtlerin. Sie zerriss an der Grenze zu Litauen, über die sie man abschieben wollte, ihren Pass, um in Weißrussland weiter wirken zu können. Bis heute sitzt sie seit September 2020, also 5 Jahre, unter schrecklichsten Umständen dort in Haft. Es gibt Zeitzeugenberichte, die sagen, sie wird bald sterben. Und ganz vor kurzem, vor praktisch 3 Wochen, am 12. September, über 3 Wochen ein bisschen, am 12. September diesen Jahres, wurden 52 weißrussische Oppositionelle wieder nach Litauen abgeschoben, offensichtlich nach Verhandlungen mit den USA. Und einer tat dasselbe wie Martha Kalesnikova, Nikolai Statkevich. 2010 war er Präsidentschaftskandidat der Opposition gegen Lukaschenko. Er hat gesagt, wo ich lebe, das waren seine letzten Worte, die bekannt sind, wo ich lebe, bestimme ich. Dann wurde er verhaftet von Bewaffneten, 69 Jahre ist er alt und seitdem sitzt er in der Strafkolonie Nummer 13, seit dem 12. September. Wie können Menschen anderen Menschen so Gewalt antun? Wir denken heute nicht nur an den 3. Oktober 1990, sondern dürfen doch auch danken für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in unserem Land. Denn Recht und unveräußerliche Würde sind keine Begriffe der Diktaturen gewesen. Für den Marxismus war, und ich habe ja da viel in der Schule immer lernen müssen, Recht, das ist das Zitat von Marx, das Machtinstrument der herrschenden Klasse. Recht ist nichts, was außerhalb von Strukturen steht. Es ist ein Machtinstrument, nicht etwas Unveräußerliches. Wir denken an die Schöpfung, der Mensch als Ganzes, als Identität mit seiner Würde, so sehen wir ihn. Aber es ist eben auch kein Zufall, dass, nachdem die KSZE-Schlussakte in Helsinki beschlossen wurde, 1975, diese Repression dann auf einmal auf verschiedene Weise und in verschiedenem Grade zunahm, in der Sowjetunion mit dieser Verhaftung ganz massiv. Aber die Staatssicherheit hat eine erste Richtlinie 1976 in dem Jahr, die haben natürlich ständig irgendwelche geheimen Richtlinien verabschiedet, aber diese ist so bekannt und berühmt geworden, weil sie nämlich 1/76 heißt. Die haben die verabschiedet, die Richtlinie 1/76 nach der KSZE-Schlussakte. Und was steht da drin? Es geht um operative Vorgänge. Und zwar das Hauptstichwort ist Zersetzung. Weil man nun in Helsinki dort was unterschrieben hatte von Meinungsfreiheit und Reisefreiheit, wollte man die Strafverfahren verringern und kam auf die Idee, Menschen psychisch, seelisch in ihrer beruflichen Entwicklung, und das ist der Begriff, zu zersetzen. Das ist die erste Richtlinie nach dem Abschluss der KSZE-Schlussakte von Helsinki. Und zwar, Zitat aus dieser Richtlinie, Menschen zersetzen durch systematische Organisierung beruflicher Misserfolge, Zerstörung von Beziehungen, psychologische Verunsicherung. Und was besonders perfide oder vielleicht auch, wenn man so will, ein bisschen bezeichnend zu sehen ist, Menschen in das Licht zu rücken, sie wären Mitarbeiter unseres Organs. Wir setzen unseren Glauben an Gott, der den Menschen in seiner ganzen Identität geschaffen hat, der Zersetzung entgegen, der Spaltung, des den Menschen durch Unterdrückung, Vereinzelung, Folter und Schmerz in seinem Innersten zerstören wollen. Ich fürchte nicht das Böse, fürchte dich nicht. Ein Satz, der sich durch die Bibel zieht an ganz wichtigen Stellen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Bei deinem Namen, bei der Identität, dem Volk Israel in der babylonischen Verbannung gesagt, aber doch dieser Satz zu Recht aus dem Zusammenhang gerissen bei so vielen Taufsprüchen, Konfirmationssprüchen und am Ausgang ein Wort vorgeschlagen bei der Bestattungsagenda. Dieses Wort spricht aber auch jeden Einzelnen von uns an. Mein Name ist bekannt. Bei meinen Eltern, meinen Freunden, meinen Nächsten und bei Gott da oben. Der hat alle Haare auf meinem Kopf gezählt. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es geht um den ganzen Menschen. Und deshalb ist Folter auch so etwas Schlimmes, weil das den Menschen im Innersten zersetzt, ihn auseinanderreißt, er nicht mehr weiß, wer er ist und was er will und was er sagt. Es geht um den ganzen Menschen bei Gott, der nicht zersetzt werden darf, seine ganze Identität. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Fürchte euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren, welcher als Christus der Herr, der Verkündigungsengel der Weihnachtsbotschaft. Oder fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Die Aufforderung, sich nicht zu fürchten, zieht sich also durch die Heilige Schrift. Sie ist sicherlich zu unterscheiden von Angst, die ja ein natürlicher Überlebensinstinkt ist. Und doch gibt es solche Aufforderungen ja immer nur, weil es diese tödliche und lebende Furcht doch gibt. Jesus im Garten Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Der mutige und übermutige Petrus, der bevor der Hahn dreimal kräht, über Jesus sagt, ich kenne ihn nicht. Nicht jeder und jede muss so sein wie diese mutigen Menschen aus der Geschichte, von denen wir ein paar genannt haben. Und doch haben wir diese, wenn man so will, modernen Märtyrer. Und selbst in der Confessio Augustana, unserem lutherischen Glaubensbekenntnis, ist in Artikel 21 festgehalten: Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist. Außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen. Das scheint dann doch ein überfordernder Anspruch angesichts von Nathan Scharansky, Alexei Nawalny, Dietrich Bonhoeffer, Oskar Brüsewitz, Edith Stein, Maximilian Kolbe zu sein. Aber so heißt es auch weiter in Confessio Augustana 21, aus der Heiligen Schrift kann man aber nicht beweisen, dass man die Heiligen anrufen oder Hilfe bei ihnen suchen soll. Denn es ist nur ein einziger Versöhner und Mittler gesetzt zwischen den Menschen und Gott, Jesus Christus. Der 3. Oktober bleibt ein Tag der Dankbarkeit, aber auch der Mahnung zu Bescheidenheit und zum Blick, ich habe es ein bisschen versucht, auf das Unglück dieser Welt. Angesichts deutscher Schuld in der Vergangenheit, aber auch angesichts des großen Glücks, dass noch ein Jahr vor der Vereinigung, nämlich am 9. Oktober 1989, in Leipzig geschah, dem eigentlichen Tag der friedlichen Revolution, als erstmals so ganz friedlich um den ganzen Leipziger Ring über 70.000 demonstrierten. Erstmals ganz herum und es dabei friedlich blieb. Eine gespenstische Stimmung war das damals. Ich habe ja damals dort studiert und auch das ein oder andere getan. Sie öffneten 4 Leipziger Innenstadtkirchen, weil so viele Menschen zu erwarten waren. In der Nikolaikirche, die war ja zum großen Teil durch Staatssicherheitsmenschen schon besetzt und Angestellte des Rathauses, die saßen da mit ihren Stullenbüchsen und so. Und man ging in die Innenstadt und es war überall schwer bewaffnete Sicherheitskräfte mit Knüppeln und Schilden, sowas kannten wir gar nicht, hatten wir vorher noch nie gesehen. Räumfahrzeuge mit Räumschilden vorne aufgeschraubt. Wir wussten aber, dass in den Krankenhäusern Blutkonserven extra bereitgehalten wurden für diesen Montag, den 9. Oktober, dass die Panzer vor der Stadt standen und hatten so oft in den Monaten davor am Montag das gewaltsame Einschreiten der Stasi vor der Nikolaikirche und an anderen Orten erlebt. Und als wir aus der Kirche kamen, ich aus der Kirche am Nordplatz, waren die Bewaffneten alle wie vom Erdboden verschluckt. Ein Wunder. Dem waren aber Gebete vorausgegangen. Schon am Morgen des 9. Oktober, ich war auf dem Weg mit anderen Kommilitonen unsere kirchliche Hochschule zur Vorlesung, kamen uns die ersten schon entgegen und sagten, alles abgesagt, wir treffen uns zu einem Fürbittgebet morgens in der reformierten Kirche am Tröndlinring. Und da gingen wir hin. Wir waren alle da von unserer kirchlichen Hochschule, die Theologiestudierenden der Karl-Marx-Universität sehr wenig und wenn, mussten sie heimlich kommen. Aber auch all die Friedensgebete davor, sie wurden doch erhört, denn in der Liturgie, es gab eine kleine Liturgie, wurde zu Beginn immer die Seligpreisung der Bergpredigt verlesen. Und das muss man sich so vorstellen, wenn dann draußen die Leute mit ihren Knüppeln stehen und immer es wieder Zuführungen gab, dass man zu Beginn immer hört, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und draußen warteten wie immer die mit dem Knüppel und dann ein Wunder. So ruft uns unsere Geschichte und in unserem Zusammenhang besonders der 9. Oktober 1989 und der 3. Oktober ein Jahr später. Nicht nur zu Bescheidenheit, auch zur Einkehr und Besonnenheit in diesem 35. Jahr der deutschen Vereinigung. Uns ruft er zu dieser Aufmerksamkeit und Besonnenheit und zu Toleranz und auch diejenigen, die in unserem Land politische Verantwortung tragen sollen, wissen, da ist jemand über uns, der auf uns schaut, auf unseren freien Willen in Bezug auf das Recht und in Bezug auf die Gerechtigkeit und dass wir Menschen alle fehlerhaft und der Vergebung bedürftig sind. Wir sind aber doch auch dankbar, dass Menschen Verantwortung übernehmen, besonders in der Kommunalpolitik. Und da wird es ja immer schwieriger, Anfeindungen in den sozialen Medien, Gewalt, verbale, die aber doch auch in physische übergeht und mehrere Bürgermeister in Ostdeutschland, die ihr Amt aufgegeben haben, weil sie den Druck auf sich und ihre Familie nicht mehr ausgehalten haben. Was ist da los? Und so sind wir dankbar, dass wir sagen dürfen, diejenigen, die politische Verantwortung tragen, denjenigen danken wir, denn in Diktaturen würden wir ja sagen, die Macht haben, die Mächtigen, die Gewalttätigen. Zur Bescheidenheit mahnt uns dieser 3. Oktober, denke ich, auch in anderer Hinsicht, wenn man sich bewusst wird, dass dieser Tag eben ein Tag des Mittuns in der politischen Verantwortung einer Bürgerin, eines Bürgers ist. Und dass da auch Fehler geschehen können und wir miteinander aber friedlich um Gottes Willen, um den besten Weg ringen sollen, uns besprechen sollen. Aber es darf natürlich immer auch die mit den höheren Ansprüchen geben, wir können nicht alle so sein und so leben, aber sie sind uns doch ein Hinweis. Der berühmte Ausspruch Bärbel Bohleis: Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Das ist so ein Hinweis. Die Wut darüber von ihr, dass die Täter am Ende oft besser gestellt waren als die Opfer der SED-Diktatur. Da hat sich allerdings im letzten Jahr durch die Novellierung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze viel getan, was Bärbel Bohleis leider nicht mehr erleben durfte. Aber dies Wort einer aufrichtigen und mutigen Frau ruft uns freilich eben auch immer wieder ins Bewusstsein, dass Recht und Gerechtigkeit auch im Rechtsstaat sich nicht vollständig zur Deckung bringen lassen. Wir wollen es versuchen und im friedlichen Gespräch und im demokratischen Ringen miteinander die zwei Dinge Recht und Gerechtigkeit sich annähern lassen. Aber wir wollen nicht alles in Wut vor den Baum fahren, wenn wir eine parlamentarische oder juristische Entscheidung ganz anders sehen. Fear no evil. Wie kommt Nathan Scharansky zu diesem Buchtitel nach seinem Freikauf, Austausch? Der sowjetische Jude Scharansky konnte fast kein Hebräisch. Er hat es sich selbst beigebracht, und zwar mit einem Psalter, Hebräisch. Den hat er von seiner Frau Avital geschickt bekommen, kurz vor seiner Verhaftung. Seine Frau war schon in Israel. Als sie Scharansky das Büchlein im Straflager wegnahmen, trat er in den Hungerstreik und kam 186 Tage in so eine Strafzelle, in der dann auch Scharansky so oft war und in der er fast gestorben ist, weil sie ihm den Psalter weggenommen haben. Er sagt in dem Zeitinterview: Von den hebräischen Wörtern kannte ich nicht mal die Hälfte und habe die Sätze wie Puzzles durch mein mathematisches Verständnis gelöst. Der erste Psalm, den ich verstand, war Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ich fragte mich, wer war da bei mir? Meine Frau, König David, der diesen Psalm vor 3000 Jahren geschrieben hat? Gott, Israel, alle zusammen? Dass ausgerechnet dieser Satz der erste war, den ich entziffern konnte, das konnte kein Zufall sein. Ich bekam eine Botschaft, Scharanski weiter. So begann ich die Psalmen als religiöse Texte zu lesen. Ich kann das nur sehr empfehlen. Manche Leute kommen auch ohne einen Gefängnisaufenthalt dahin. Ich konnte das nicht, in Klammern lacht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.